Das ist eine gute Frage Podcast.
Der Podcast zur Klimakrise.
Und zur Energierevolution.
Von Cornelia.
Und Volker Quaschning.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast. Wir können uns echt freuen, wenn wir auf die Zubauzahlen der Solarenergie schauen. 2023 ist die Zahl aller installierten PV-Anlagen weltweit um rund 40% gestiegen. Auch in Deutschland wurde 2023 über 80% mehr gebaut als im Jahr davor. Das gibt Hoffnung in Bezug auf die Energiewende und die Klimakrise. Tja, und doch ist da irgendwas total komisch. Weltweit und auch in Deutschland startet die Solarenergie durch und in Deutschland gehen die Firmen pleite. Wir wollen heute mal die Solarenergie beleuchten und fragen, was geht denn hier bei uns da schief?
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Heute haben wir ein fantastisches Thema. Wir werfen einen Blick auf die Zukunftsperspektiven der Solarenergie, also der Photovoltaik. Und die war früher sündhaft teuer. Vor 20 Jahren war sie die teuerste Art der Stromerzeugung in Deutschland und auch in vielen Ländern weltweit. Heute ist sie weltweit die preiswerteste Art der Stromerzeugung, billiger als neue Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke. Und darum setzen viele Länder auf die Photovoltaik. Nicht, weil sie Klimaschutz machen wollen, sondern einfach nur, weil sie richtig, richtig billig ist. Und das sehen wir auch in den Zubauzahlen. Letztes Jahr haben wir über 400 Gigawatt an neuen Photovoltaikanlagen zugebaut. Das ist fast die gleiche Leistung, wie alle Atomkraftwerke weltweit haben, die in Betrieb sind und die über Jahrzehnte gebaut wurden. Ja, und die Photovoltaik, die macht das in einem Jahr. Und alle weltweit neu gebauten Solaranlagen aus dem letzten Jahr zusammen, die könnten ganz Deutschland mit Strom versorgen. Fantastisch.
Ja, stopp. Das klingt jetzt für alle Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich ein bisschen skurril. Ich jammere in meiner Einleitung darüber, was eigentlich in Deutschland schief geht mit der Solarenergie. Und du kommst jetzt total euphorisch, wie gut und billig PV ist und wie schön die Energiewende voranschreiten kann dadurch. Aber die deutsche Solarindustrie kämpft doch ums Überleben. Der Solarmodulhersteller Meyer Burger wurde beispielsweise erst dafür gefeiert, dass er in Deutschland 2021 ein neues Werk in Freiberg eröffnet hat. Und nun wird das Werk wieder dicht gemacht. 500 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. Auch andere Hersteller, die stehen vor dem Aus. Volker, wenn wir nach China schauen, sieht das ganz anders aus. Was hat man denn in China anders gemacht?
Naja, der Hauptgrund der Unterschiede ist der massive Ausbau der Solarfabriken in China. Und weltweit tut sich da auch wahnsinnig viel, aber vor allen Dingen in China. Die Fabrikkapazität für Solarzellen im Jahr 2022 lag bei 493 Gigawatt. Und im Jahr 2023 sind da nochmal 435 dazugekommen. Also die weltweite Kapazität für die Produktion von Solarzellen hat sich fast verdoppelt. Und 85% von diesen Fabriken, die produzieren in China. Also China, die haben ihre Produktion 2023 fast verdoppelt, während in Deutschland eigentlich kaum was passiert ist. Das heißt, die klotzen und wachsen richtig und wir treten auf der Stelle und kommen überhaupt nicht aus dem Quark.
Ja genau, die klotzen. Und was ja so faszinierend ist, die chinesischen Module kann man mittlerweile im Großmarkt schon für rund 50 Euro kaufen. So ein Solarmodul hat immerhin eine Größe von fast 2 Quadratmetern und da ist jede Menge dran. Eine Glasscheibe, ein Metallrahmen und natürlich die Solarzellen, die den Strom produzieren. Im Baumarkt ist oft schon eine einzelne Glasscheibe in dieser Größe oder ein Alurahmen teurer als das ganze Solarmodul. Wie kommt es, dass die chinesischen Module mittlerweile so billig sind?
Naja, da geht es um die Stückzahlen. Du kannst natürlich den Baumarkt nicht vergleichen. Da geht es um Einzelverkäufe und wenn du jetzt 100 Millionen Alurahmen kaufen würdest, kriegst du natürlich auch andere Preise als im Baumarkt. Aber die Stückzahlen bei der Photovoltaik, die sind am Ende dann einfach wirklich gigantisch und das macht den Preis aus.
Okay, wie gigantisch sind die? Wie viele Solarmodule werden denn jährlich weltweit hergestellt?
Naja, gut, 400 Gigawatt wurden letztes Jahr verbaut und da kann man mal rechnen, das sind 400 Milliarden Watt. So ein Solarmodul, das hat um die 400 Watt. Das heißt, wenn du das durcheinander teilst, dann kommst du auf die Stückzahl, das sind rund 1 Milliarde Photovoltaikmodule, die momentan weltweit gebaut werden. 1 Milliarde, also ganz schön viel. Und nochmal zu deiner Frage, warum die chinesischen Solarmodule so billig sind. Naja, China kann halt einfach wirklich gut große Mengen billig produzieren. Und China wächst halt mit dem Markt, während Deutschland auf der Stelle tritt und China hat halt einfach auch guten Zugang zu Krediten und Kapital für den Ausbau der Werke und das macht in der Summe einfach, dass es in China gut vorangeht und in Deutschland stockt. Na und in Deutschland, da glaubt halt niemand an die Chance, an den Durchbruch der deutschen Unternehmen und ergo bekommen die natürlich auch ganz schwierig Geld.
Boah, das ist aber schon hart, dass keiner an die Chance der deutschen Unternehmen glaubt. Wie viele Solarunternehmen gibt es in Deutschland noch und wie relevant sind die denn für den Weltmarkt?
Naja, wir haben nur noch eine gute Handvoll an Unternehmen und die auch mit nur überschaubaren Produktionsmengen. Also wenn man sich Vorprodukte wie Wafer, das sind also Siliziumscheiben, anschaut, da kommen sowieso 97% aus China, da läuft bei uns praktisch gar nichts mehr. Und wenn man sich die Modulproduzenten anschaut, die also Solarzellen zu Solarmodulen zusammenbasteln, was ja eher Low-Tech ist, da hat Deutschland gut 4 Gigawatt noch an Produktionskapazitäten.
4 Gigawatt, das ist jetzt wieder so eine Zahl, die ich nicht so gut einordnen kann. Welcher Anteil der Solarmodule wird denn noch in Deutschland gebaut?
Naja, wenn du das umrechnest, ist das ungefähr 0,5% an Weltmarktanteil. Also wir reden da über Promille, ne? Nicht mehr über viele Prozent. Und wir haben im letzten Jahr in Deutschland 14 Gigawatt gebaut. Wie gesagt, 4 Gigawatt an Produktionskapazität. Das heißt, wir können nicht mal ansatzweise den eigenen Bedarf decken. Also irgendwie ist das völlig lächerlich. Vor 15 oder 20 Jahren waren wir da noch ganz anders aufgestellt. Da gab es viele Unternehmen in Deutschland, die Standards gesetzt haben. Und wir haben sogar Module ins Ausland exportiert. Das ist heute unvorstellbar.
Ja, das ist auch so ein Thema, was mich echt aufregt. Deutschland war mal Vorreiter bei der Solarenergie. Vielleicht können wir noch mal kurz in der Zeit zurückgehen. Was ist damals eigentlich passiert, dass dieser Technologievorsprung an China abgegeben wurde? Und wieso sind damals schon die meisten deutschen Unternehmen pleite gegangen?
Naja, wenn man das analysieren will, ist das Wachstum eigentlich entscheidend. Der Photovoltaikmarkt wächst um 40% pro Jahr. Also nicht insgesamt über einen längeren Zeitraum, wirklich jedes Jahr 40% mehr an Modulen, die verkauft werden. Ja, und wenn du da nicht mitwächst, dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster.
Warum? Die deutschen Unternehmen konnten doch schon mal sehr gut Module bauen. Das ist doch erst gut 10 Jahre her. Weshalb lässt sich darauf nicht aufbauen? Warum kann man die alten Fabriken in Deutschland nicht wiederbeleben und ausbauen, um wieder in den Markt einzusteigen?
Naja, so einfach ist das nicht. Die Solarmodule, die vor 10 Jahren gebaut wurden, die waren praktisch aus der Photovoltaik-Steinzeit. Also sowas ist heute überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Die Module sind inzwischen viel, viel besser, größer, billiger, leistungsstärker geworden. Und das heißt, du brauchst wirklich ein komplett neues Produkt auf dem Markt, wenn du heute konkurrieren willst. Und der Wirkungsgrad der Module, der steigt auch jedes Jahr an. Das heißt, der nimmt um 0,5% pro Jahr zu. Als ich bei der Photovoltaik angefangen habe, also vor rund 30 Jahren, da waren wir bei 10% Modulwirkungsgrad. Heute erreichen wir schon über 25 und das ist natürlich enorm. Ergo, wächst du nicht mit dem Weltmarkt mit, bist du schon in 2 oder 3 Jahren altes Eisen und nicht mehr konkurrenzfähig.
Moment mal, Volker, das klingt ja irgendwie bei dir so, als wenn das was völlig Natürliches sei, dass der Wirkungsgrad steigt. Das passiert ja nicht einfach so, sondern durch Forschung und Innovation. Aber ständig innovativ zu sein und Technik weiterzuentwickeln, das hat doch auch Nachteile.
Nö, Nachteile hat das nicht. Es ist natürlich nur schwer, das kontinuierlich durchzuhalten. Alle 3 bis 4 Jahre sehen wir einen echten Innovationsschub mit ganz neuen Technologien. Das heißt, deine Fabrik, die du vor 4 Jahren gebaut hast, die ist heute schon total veraltet. In Deutschland haben wir zwar tolle Forschungsinstitute, die auch wirklich richtig gute Ideen haben, aber diese Ideen, die muss man sofort großtechnisch umsetzen, sonst machen das andere. Ja, und das kostet viel Geld und braucht natürlich auch Vertrauen in den Markt.
Ja, und das mit dem Vertrauen in Deutschland, das ist ja so eine Sache. Bei jeder Bundestagswahl muss man damit rechnen, dass die nächste Regierung die Bedingungen für den Solarenergieausbau wieder verschlechtert, sodass der Markt einbricht. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas bei uns passiert. China hat das viel besser gemacht und hat die Module aufgrund unserer in Deutschland entwickelten Technologie nicht einfach nur weiter so hergestellt, sondern hat die Module auch weiterentwickelt und liegt deshalb jetzt technologisch weit vorne. Was hat China denn noch richtig gemacht?
Ja, als Deutschland und auch noch andere Länder wie Japan führend bei der Photovoltaik waren, da hat man einfach kluge Köpfe mit guten Gehältern abgeworben, um die eigene Industrie aufzubauen und das Know-how zu transferieren. Ja, und dann hat man den Aufbau der eigenen Solarindustrie richtig gut unterstützt. Ja, und wenn der Photovoltaik-Weltmarkt mal geschwächelt hat, dann hat man anders als in Deutschland viele Anlagen im eigenen Land aufgebaut, sodass die chinesischen Unternehmen dann trotzdem weiter wachsen konnten.
Ja, und das hat damals die Regierung in Deutschland komplett versiebt. Und darauf wollte ich vorhin auch mit meiner Frage hinaus, als ich nochmal zurückblicken wollte und schauen wollte, was damals eigentlich schief ging, als die erste Pleitewelle der Solarenergie durch Deutschland ging. Vor allem, warum haben wir so versagt und haben unsere Technologieführerschaft bei der Photovoltaik praktisch kampflos an China weitergegeben?
Na, große Teile von der Union und der FDP standen lange Zeit nicht hinter der Energiewende. Die galt schlecht für die Wirtschaft, man hat lieber auf billiges Gas aus Russland gesetzt.
Naja, ich stimme dir nicht ganz zu. Bei der Idee, billiges Gas aus Russland zu importieren, war die SPD auch ganz vorne dabei.
Richtig, und natürlich auch bei der Unterstützung der Kohle. Na und die Solarenergie, die ist halt die Konkurrenz für die Kohle- und Gaskraftwerke und natürlich gab es da Widerstände und politische Einflussnahme der Unternehmen.
Beim Stichwort Widerstände, da erinnere ich mich auch an die Plakataktion der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM. Das ist eine Lobbyorganisation der Metallarbeitgeber, die erfolgreich gegen das Erneuerbare Energiengesetz und die Energiewende Stimmung gemacht hat. Da wurde so ein Druck aufgebaut, dass die Regierung in der Folge die Vergütung für die Solaranlagen so zusammengestrichen hat, dass der Solarmarkt in Deutschland komplett zusammengebrochen ist. Von der Union will heute davon aber keiner mehr was hören.
Naja, Söder will auch nichts mehr davon wissen, dass er mal Bäume umarmt hat. Also das ist ja nichts Neues. Aber statt den Kampf mit China aufzunehmen und auch auf Wachstum zu setzen, hat die Regierung damals wirklich Anfang der 2010er Jahre den Stecker gezogen und den deutschen Heimatmarkt regelrecht abgewürgt. Die Bedingungen für den Bau neuer Solaranlagen wurden damals radikal verschlechtert. Zwischen 2012 und 2014 ist die Menge der in Deutschland neu installierten Solaranlagen um 85% eingebrochen.
Ja, das ist wirklich so krass. Eine super Leistung der damaligen Koalition aus CDU, CSU und FDP. Ziel war es, die Zahl der neuen Solaranlagen so zu reduzieren, dass diese nicht die Existenz konventioneller Kraftwerke bedrohen konnten. Mit der Aktion haben sie aber auch die deutsche Solarindustrie zum Abschuss einfach freigegeben.
Ich denke nicht, dass das Zweite wirklich geplant war. Die Probleme der Solarindustrie damals, ja, das war nur ein Kollateralschaden der damaligen Regierungspolitik.
So blauäugig kann eine Regierung doch gar nicht sein.
Na doch, die waren so fixiert auf das Abwürgen der angeblich für die Industrie so schädlichen Solarenergie. Der Zubau sollte einfach nur runter und da hatten die gar nicht auf dem Schirm, dass da auch einige 10.000 Jobs dran hingen.
Das kann ich immer noch nicht glauben, aber scheint wohl so zu sein, wenn man sich als Politikerin oder Politiker ständig von den fossilen Lobbyisten Gehirn waschen lässt. Es ist doch logisch, dass die deutsche Solarindustrie bei der brutalen Konkurrenz aus China ohne Heimatmarkt kaum eine Chance hat.
Ja, wenn man die Zusammenhänge sehen will, sicher ja. Aber die damalige Politik, die hatte halt andere Prioritäten und die waren für die deutschen Unternehmen am Ende tödlich.
Richtig. Viele der damaligen Weltmarktplayer wie SolarWorld zum Beispiel gibt es nicht mehr.
Ja, oder Solon aus Berlin. Kann man eigentlich kaum glauben. Wir haben in Berlin mal Solarmodule produziert und das auch in großen Stückzahlen und sogar große Mengen nach Spanien exportiert. Und die Module, die waren echt gut. Viele unserer Studierenden haben damals bei Solon gearbeitet. Wenn man an die Zeit zurückdenkt, dann kommen einem echt die Tränen.
Ja, es ist wirklich traurig. Aber für eure Studis ist das nicht ganz so schlimm. Die finden auch in anderen Bereichen der Energiewende heute problemlos einen Job. Aber für Deutschland ist das fatal. China hat die Steilvorlage der Politik natürlich gnadenlos ausgenutzt.
Ja, und das war natürlich überhaupt nicht überraschend. China hatte in seinen Regierungszielen ganz klar die Technologieführerschaft bei der Photovoltaik formuliert. Die hatten den Anspruch. Und wir haben es einfach dann auch super einfach gemacht, das durchzusetzen. Chinesische Unternehmen dominieren heute die Photovoltaik. Wichtige Schlüsselkomponenten werden in Europa gar nicht mehr hergestellt. Selbst wenn wir Solarfabriken in Deutschland wieder aufbauen, müssen wir in China betteln, diese Komponenten zu bekommen.
Was für Komponenten sind das denn zum Beispiel?
Ja, da gibt es ganz viele. Ganz banale sind zum Beispiel Sägedraht. Ne? Du musst Solarzellen durchsägen, damit du dünne Wafer hast. Dafür gibt es einen speziellen Sägedraht. Der wird in Europa nicht mehr gefertigt. Das andere sind Schmelztiegel. Du musst das Silizium einschmelzen, da brauchst du Behälter dafür. Und auch die haben sich weiterentwickelt, sind größer und diese Schmelztiegel, die können wir auch nicht mehr bauen.
Sägedraht und Schmelztiegel hören sich ja jetzt nicht unbedingt nach Raketentechnologie an. Sicher kann man solche Produkte auch wieder in Deutschland produzieren.
Ja, prinzipiell schon. Ich meine, das konnten wir früher ja schließlich auch schon mal. Aber China baut nicht einfach die Produkte von früher nach, die haben die Produkte deutlich weiterentwickelt. Und um da technologisch wieder aufzuschließen, na, da brauchen wir ein paar Jahre. Das nächste Problem, das ist die schiere Größe der chinesischen Unternehmen.
Ja, das hatten wir ja schon ausführlich besprochen. Im Grunde haben wir also das Problem, dass wir eine Popelproduktion haben. Viel zu klein und unbedeutend, weil die damalige Regierung einen langsamen Ausbau der Erneuerbaren wollte und möglichst lange das Geschäftsmodell der Fossilindustrie stützen wollte. Immerhin haben ein paar kleine deutsche Solarmodulproduzenten viele Jahre durchgehalten. Mit Made in Germany konnten sie ihre Module teurer verkaufen als Ware aus China. Warum stehen die verbliebenen deutschen Unternehmen gerade jetzt so unter Druck?
Naja, die stehen so enorm unter Druck, weil die Solarmodulpreise im Jahr 2023 regelrecht eingebrochen sind. Die Energiekrise und die hohen Energiepreise im Jahr 2022 haben auch zu einer hohen Nachfrage nach Photovoltaikmodulen geführt. Die waren ja schließlich eine kostengünstige Alternative. Und da haben natürlich viele Modulproduzenten ihre Chance gesehen. China hat die Modulproduktion dramatisch nach oben gefahren und die ist schneller gewachsen als der Weltmarkt. Das hat dann zu Überkapazitäten geführt und dann haben sich die Solarmodulpreise 2023 glattweg halbiert. Das heißt, wenn man das auf einen Automobilhersteller wie VW überträgt, das wäre so, als ob die ein Auto vor einem Jahr für 30.000 Euro verkauft hätten und dieses Jahr nur noch die Hälfte, also 15.000 dafür kriegen, dann hätte natürlich auch VW massive Probleme. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die deutsche Modulproduktionslinie. Ein Mehrpreis für Made in Germany kannst du auf dem Markt schon durchsetzen, aber halt nicht um das Doppelte. Und darum geht den deutschen Unternehmen jetzt die Luft aus.
Wow, es ist schon echt spannend, wie politische Fehlentscheidungen erst mit einem großen Zeitversatz voll durchschlagen. Und dass die Politik diese Weitsicht nicht hat, macht mir echt Angst und macht mich auch gleichzeitig total wütend. Jetzt haben wir den Salat. Wir sind massiv von China abhängig und nach den Erfahrungen der Erdgasabhängigkeit von Russland will man jetzt nicht auch noch bei der Energiewende total von einem Land abhängig sein. Was könnte man jetzt trotzdem noch zum Schutz der kleinen, aber feinen deutschen Solarenergie machen?
Klein ist richtig, aber fein. Ich meine, Meyer Burger war beim Bau des Werks 2021 wirklich unter den Top-Herstellern weltweit. Die wachsen aber nicht mehr wirklich und darum sind sie technologisch heute nur noch im oberen Mittelfeld.
Ja, wie wir ja jetzt auch wissen, müssten sie enorm investieren und das fällt hier in Deutschland schwerer als in China, wo Unternehmen so gefördert werden. Trotzdem kann es aber sinnvoll sein, eine deutsche Solarindustrie zu erhalten, wenn wir nicht völlig von Importen abhängig sein wollen. Welche Möglichkeiten gäbe es? In den 2010er Jahren hatte man ja auch schon mal versucht, deutsche Unternehmen vor der chinesischen Übermacht zu schützen und damals Importzölle für chinesische Solarmodule eingeführt. So wirklich geholfen hat es aber nicht. Viele deutsche Unternehmen sind dann trotzdem pleite gegangen.
Ja, aber die Zölle, die waren auch wirklich eine saudoofe Idee. Na, die Zölle haben ja dazu geführt, dass die Solaranlagen in Deutschland praktisch teuer blieben oder teurer wurden. Und gleichzeitig hat man die Förderung für Solaranlagen ja in Deutschland reduziert und das hat in der Summe halt den Photovoltaikmarkt in Deutschland komplett abgewürgt. Die deutschen Module waren zu teuer für den Export, konnten also auch da nicht punkten und ohne Heimatmarkt und mit der Konkurrenz aus China, da hatten die Unternehmen am Ende keine Chance. Die deutschen Unternehmen sind dann trotz Zöllen pleite gegangen, nur halt ein bisschen später.
Ja, bei SolarWorld war das, glaube ich, so der Fall, oder? Die hatten sich doch seinerzeit massiv für die Zölle stark gemacht. Genutzt hat es ihnen aber wenig. Die Großen haben es alle nicht überlebt. Jetzt geht es im Wesentlichen um ein paar kleine Unternehmen, die mit Made in Germany noch punkten können und überlebt haben. Immerhin scheint man aus den damaligen Fehlern gelernt zu haben. Zölle stehen wohl nicht mehr zur Debatte.
Richtig. Eigentlich gibt es nur noch eine Option, Investitions- und oder Produktionszuschüsse durch den Staat, also Subventionen. Dafür braucht der Staat aber Geld und das hat er momentan nicht. Die schwarze Null, die ist in Deutschland richtig, richtig heilig und darum scheidet diese Möglichkeit eigentlich aus.
Über Subventionen wird derzeit auch gar nicht diskutiert. Das Zauberwort heißt jetzt gerade Resilienzbonus. Was hat es denn damit auf sich?
Na, BetreiberInnen von Photovoltaikanlagen können wählen, ob sie ihre Anlage wie bisher realisieren und finanzieren oder ob sie deutsche Ware kaufen, also deutsche Module oder zum Beispiel auch deutsche Wechselrichter und dafür bekommen sie dann einen Resilienzbonus. Das ist eine höhere Einspeisevergütung für Strom, der ins Netz eingespeist wird und das wird dann 20 Jahre lang gezahlt.
Ah, das klingt doch erstmal total gut. Die Menschen, die in Deutschland Module aus deutscher Produktion kaufen, bekommen mehr Geld für den Strom beim Einspeisen. Aber wie unterstützt das jetzt deutsche Modulproduzenten?
Na, AnlagenbetreiberInnen können durch den Resilienzbonus mehr Geld für ihre Anlage ausgeben. Das heißt, sie können teure Module made in Germany kaufen und wenn das dann genug Leute machen, dann überleben unter Umständen auch die deutschen Firmen. Und wenn sich sehr viele dafür entscheiden, dann steigt sogar die Nachfrage nach deutschen Produkten. Ja, und dann könnte es sogar wieder interessant werden, in Deutschland oder in Europa auch neue Fabriken zu bauen.
Ja, das klingt eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Der Resilienzbonus, ein Aufschlag auf die Einspeisevergütung, soll anfänglich bis zu 3,42 Cent pro Kilowattstunde betragen und bis 2030 dann für neue Anlagen schrittweise sinken. Also eine begrenzte Förderung auf Zeit.
Ja, genau. Aber es gibt die Hoffnung, dass deutsche Solarunternehmen dadurch wieder wettbewerbsfähig werden. Ich bin da allerdings skeptisch. Der Größenunterschied zu den chinesischen Unternehmen und die enorme Innovationskraft Chinas, die bleiben ja.
Naja, man will doch aber auch neue Fertigungskapazitäten aufbauen. Die Gesamtkosten werden auf 8,7 Milliarden Euro geschätzt, um Fertigungskapazitäten von 26,4 Gigawatt zu unterstützen. Wer bezahlt dann aber diesen Resilienzbonus, wenn wir doch gar keine Schulden aufnehmen dürfen?
Naja, die mit dem Resilienzbonus verbundene höhere Einspeisevergütung ist vermutlich teurer als der Strom an der Strombörse. Also da fallen Kosten an. Die Differenz zum Marktpreis, die wird dann aus dem EEG-Konto bezahlt. Das EEG-Konto wurde früher durch die sogenannte EEG-Umlage gefüllt. Das war eine Umlage, die auf die Stromrechnung draufgeschlagen wurde und von allen Stromverbraucherinnen und Verbrauchern dann bezahlt wurde. Das wurde abgeschafft, um die VerbraucherInnen zu entlasten. Und derzeit kommt das Geld dafür zum Füllen des EEG-Kontos aus dem Bundeshaushalt. Der Resilienzbonus ist also praktisch eine Art von Schulden, die dann über 20 Jahre vom Staat abgestottert werden. Aber das Clevere dabei, das ist nicht relevant für die Schuldenbremse. Das heißt, trotz Resilienzbonus kann man die schwarze Null einhalten.
Ja, das ist echt clever gelöst. Wir brauchen ja viele Investitionen zum Stoppen der Klimakrise und für den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung. Und dass wir dafür keine Schulden aufnehmen dürfen, darüber schütteln ja sowieso inzwischen fast alle ExpertInnen den Kopf. Nun ist sich aber selbst die Solarbranche nicht ganz einig, ob der Resilienzbonus nun gut ist oder nicht. Da sind zum Beispiel namhafte europäische Photovoltaikhersteller, die gemeinsam die Einführung von Resilienzboni im Rahmen des Solarpaket 1 fordern. Sie wollen die Produktion von Photovoltaikkomponenten made in Europe fördern und so eine starke europäische Solarindustrie aufbauen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch vier große Solarunternehmen, nämlich Enpal, 1,5 Grad, Energiekonzepte Deutschland und Zolar, die sich gegen solche Boni aussprachen, da sie befürchten, dass dies das Segment der Kleinanlagen gefährden könnte. Kannst du bitte diesen Widerspruch, also diese Uneinigkeit in der Solarbranche erklären?
Uneinigkeit, naja, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Meinungen. Die einen produzieren Module, die anderen bauen Anlagen. Dass Modulhersteller für Subventionen in welcher Art auch immer sind, das erklärt sich natürlich von selbst. In Deutschland wird aber mit dem Bau, also der Montage von Anlagen, viel mehr Geld gemacht als mit der Herstellung von Solarmodulen. Einige Anlagenbauer haben schlichtweg die Sorge, dass die Resilienzboni schlecht für ihr Geschäft sind.
Man soll doch bei den Boni wählen können, ob man eine deutsche Anlage mit spezieller Förderung oder eine chinesische ohne Förderung baut.
Richtig, aber das macht den Bau von Anlagen unübersichtlicher. Es gibt mehr Aufklärungsbedarf der Firmen, der kostet Zeit. Und wenn Menschen verunsichert werden, was sie tun sollen, dann entscheiden sie vielleicht am Ende sogar ganz gegen den Bau einer Solaranlage.
Ist das nicht ein wenig weit hergeholt? Hören die da nicht die Flöhe husten?
Naja, bei dem Punkt denke ich schon. Ich habe eine ganz andere Sorge. Der Resilienzbonus, der sorgt ja dafür, dass immer mehr Geld gebraucht wird, um das EEG-Konto auszugleichen. Und das bedeutet, dass auch immer mehr Kosten auf den Bundeshaushalt zukommen. Der Haushalt, der ist ja chronisch klamm, das wird sich wahrscheinlich auch nicht bessern. Und je höher die Ausgaben für das EEG-Konto sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Regierung generell die Axt bei der Photovoltaikförderung anlegt. Die Folge wäre dann zumindest teilweise eine Wiederholung des Markteinbruchs beim Zubau von Solaranlagen, den wir im Jahr 2012 gesehen haben.
Darüber redet aber im Moment niemand, oder?
Nein, aber vielleicht zu Recht. Schließlich will man hier keine schlafenden Hunde wecken.
Okay. Die UnterstützerInnen der Resilienzboni argumentieren aber auch, dass diese Maßnahmen zeitlich befristet und degressiv gestaltet sind und somit private Investitionen in die europäische Solarindustrie stimulieren würden. Durch die Förderung der europäischen Produktion von Polysilizium, Wafern, Solarzellen, Solarglas und Modulen sowie Wechselrichter könnten zudem zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und die europäische Wirtschaft gestärkt werden. Dagegen dürfte doch auch die zukünftige Bundesregierung, die dann möglicherweise von der Union angeführt wird, nichts haben.
Na schauen wir mal. Angesichts der Historie bei dem Thema bin ich bei solchen Aussagen hier ziemlich vorsichtig. Wenn die Staatskasse chronisch klamm ist und du stoisch an der schwarzen Null festhältst, dann bleibt nicht immer ausreichend Raum für sinnvolle politische Entscheidungen.
Okay, dann klammern wir mal deine Sorge vor dem Politikwechsel in Deutschland aus. Die GegnerInnen der Resilienzboni wie Enpal bauen überwiegend Solardachanlagen. Hier befürchten die Anlagenbauer die größten Risiken. Jetzt könnte man ja meinen, es ist sowieso am wichtigsten, richtig große Solarfelder zu errichten. Irgendwelche kleinen Anlagen sind doch eh unwichtig, um die Energiewende noch rechtzeitig reißen zu können. Warum ist das Kleinanlagensegment für Deutschland doch so extrem wichtig?
Ja, so wie du denken viele Leute, dass man sowieso das Klima nur mit Großanlagen retten könnte und die Häuser Kleinkram sind, aber das ist gar nicht so. Wir haben in meiner Forschungsgruppe Solarspeichersysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin eine Analyse gemacht, was da letztes Jahr passiert ist. Und ganz spannend, 2023 wurden 45% aller Photovoltaikanlagen auf ein oder zwei Familienhäusern gebaut. Das ist schon richtig, richtig viel. Ein ganz dickes Brett.
Ja, wow. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das hätte ich gar nicht erwartet.
Ja, auf 4% aller existierenden Ein- und Zweifamilienhäuser wurde letztes Jahr eine Photovoltaikanlage gebaut. Das heißt, in 25 Jahren wären wir dann mit der Energiewende zumindest mal in dem Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser durch. Dann hätten alle Dächer eine Anlage. Die Nachfrage wurde allerdings durch hohe Energiepreise getrieben. Und nun sind die Energiepreise gesunken. Das heißt, auch die Nachfrage bei den Ein- und Zweifamilienhäusern geht mittlerweile ein bisschen zurück. Und darum wollen die Unternehmen in diesem Feld keine neue Verunsicherung, sei sie auch noch so klein.
Ich sehe aber, dass vor allem andere Effekte wie eben die Energiepreise die Nachfrage bei den Dachanlagen beeinflussen. Die Diskussionen um Resilienzboni dürften doch, wenn überhaupt, nur einen ganz kleinen Einfluss haben. Und für die Menschen, die eine Anlage bauen, wird es nicht teuer, sondern nur für den Staat. Und wem das so kompliziert ist, dann kann man ja seine Anlage auch genauso bauen wie vorher und vergüten lassen wie bisher. Aber eine Frage bleibt, hilft der Resilienzbonus der deutschen Solarindustrie wirklich weiter? Dass diese in wenigen Jahren mit chinesischen Unternehmen voll konkurrenzfähig sind, siehst du doch als wenig wahrscheinlich an, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, das, was da geplant ist, ist viel zu kurz gesprungen. Da sind ein paar lächerliche Milliarden vorgesehen. Damit wird Europa nicht konkurrenzfähig sein. Wir reden über einen Multimilliardenmarkt in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, da müsste man viel, viel größer einsteigen. Ich meine, die deutschen Pläne werden zwar von der EU unterstützt und da hat man auch ein Ziel. 40% der Solarmodule sollen bis 2030 made in Europe sein. Ja, das klingt erstmal ganz, ganz gut. Aber anders formuliert bedeutet das, die EU hat das Ziel ausgegeben, dass sie im Jahr 2030 immer noch 60% importieren möchte. Was ist denn das für ein Ziel? Wieso reden wir denn nicht einfach mal über 150% der Module made in Europe?
150%? Du meinst, Europa soll wieder Solarmodule exportieren?
Ja, warum denn nicht? Personalkosten spielen bei der Modulproduktion kaum eine Rolle mehr. Der deutsche Maschinenbau kann doch gute Produktionsanlagen bauen und der Markt für Solarmodule könnte sich in den nächsten 10 Jahren nochmal verfünffachen. Wollen wir da mitspielen oder nur ein paar Krümel reservieren? Ja, wenn wir da mitspielen wollen, dann reden wir über ganz andere Summen.
Solche Visionen sind mit der derzeitigen Politik in Deutschland und Europa aber nicht umsetzbar. Da wird dann doch lieber über überschaubare Summen geredet. Da kann man dann auch nicht so viel Geld in den Sand setzen, wenn es mal schief geht.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist irre groß, dass selbst wenn die Resilienzboni kommen, man vermutlich in ein paar Jahren feststellt, dass es für die meisten Unternehmen doch nicht gereicht hat. Dann ist auch das Geld weg und man hat noch weiter den Anschluss verloren.
Wie sieht der deutsche Solarmarkt aus, wenn die deutsche Solarindustrie stirbt? Wie viele Jobs fallen da weg?
Naja, in der gesamten Solarbranche haben wir stark gerundet etwa 100.000 Jobs, zumindest mal in Deutschland. In China sind das ja viel mehr, da reden wir über Millionen. In der Solarindustrie, also Herstellern von Solarzellen und Modulen, da haben wir nur ein paar Tausend. Die wären am Ende wirklich bedroht.
Warum ist die Zahl der bedrohten Jobs relativ klein?
Naja, muss man einfach mal schauen. Solarmodule bei Aufdachanlagen zum Beispiel, die machen gerade mal 10% der Wertschöpfung der gesamten Solaranlage aus. Der Rest ist Planung, Montagematerial, Wechselrichter, Montage selbst, der Netzanschluss. Und das alles bleibt auch bei chinesischen Solarmodulen, zum Beispiel in Deutschland.
Wenn die deutsche Solarindustrie da also nicht wirklich mithalten kann und alle pleite gehen, sind wir dann nicht extrem abhängig von China? Wir wollen ja eigentlich nicht nochmal den Fehler machen wie mit der Abhängigkeit vom Gas aus Russland. Was passiert zum Beispiel, wenn China Taiwan überfällt?
Na, dann haben wir sowieso ein großes Problem. Also ich glaube, dann sind Solarmodule unsere kleinste Sorge. Ich glaube auch nicht, dass China keine Solarmodule mehr liefern würde. Ich meine, im Konfliktfall würde China ja sehr strategisch überlegen, wie sie dem Westen am meisten schaden können. Und ja, wenn sie keine Solarmodule mehr liefern, dann schaden sie sich selbst mehr als uns. Und was würde dann passieren? Ich meine, die Jobs zur Produktion von Solarmodulen in China, die würden dann wegfallen. Und bei uns, naja, wir können die Energiewende halt nicht mehr richtig machen. Kohlekraftwerke würden länger laufen und am Ende juckt das gar keinen. Das heißt, wenn die uns wirklich schaden wollen, dann würden die keine Chips mehr liefern oder keine Rohstoffe wie seltene Erden. Das wäre für sie erheblich effektiver, als uns keine Solarmodule mehr zu liefern.
Okay, ein Handelskrieg in China ist ja momentan auch nur eine theoretische Möglichkeit. Heute profitieren wir von den wahnsinnig billigen Solarmodulen aus China. Das macht die Energiewende billig und treibt diese auch in anderen Ländern voran. Ich würde gern nochmal deinen positiven Einstieg aufgreifen. Für dich ist unabhängig von der Diskussion um die Resilienzboni die Solarenergie die Chance für wirksamen Klimaschutz. Vielleicht sollten wir die Chancen der Solarenergie nochmal zum Abschluss skizzieren. Wo werden wir mit der Solarenergie in 10 Jahren stehen?
In Deutschland oder weltweit?
Mich würde eher die weltweite Entwicklung interessieren.
Und das ist ganz einfach. Drehen wir mal die Uhr um 10 Jahre zurück, da war die Photovoltaik noch völlig unbedeutend. Im Jahr 2023 hat die Photovoltaik immerhin schon 6% der weltweiten Stromerzeugung gedeckt. Das heißt, wir reden hier über ein exponentielles Wachstum, kennt man von Corona oder so. Das heißt, wenn das so weitergeht, dann wird die Photovoltaik in weniger als 2 Jahren die Kernenergie weltweit bei der Stromerzeugung überholen, in 4 Jahren dann schon doppelt so viel Strom liefern wie die Kernenergie. Seit dem Jahr 2000 haben wir bei der Photovoltaik weltweit ein Wachstum von rund 40% pro Jahr. Bei der Kernenergie ist das Wachstum null, just for info. Und wenn wir uns den weltweiten Durchschnitt angucken, naja, wir sind ja mit 2% Wirtschaftswachstum zufrieden. Das heißt, 40% bei der Photovoltaik, das ist ein riesendickes Brett. Und warum sollte sich das ändern?
In China geht das Wachstum kräftig weiter. Ein unendliches Wachstum wird es aber auch bei der Solarbranche nicht geben.
Klar, wenn du doppelt so viel Strom weltweit erzeugst, wie du verbrauchen kannst, macht das natürlich wenig Sinn.
Richtig. Wo liegt denn dann die Wachstumsgrenze?
Na, schauen wir mal. 2023 wurden weltweit 400 Gigawatt an neuen Solaranlagen gebaut. Das lässt sich noch kräftig steigern, zum Beispiel auf 3000 bis 4000 Gigawatt pro Jahr. Das wäre dann nochmal ein Faktor 10. Aber dann wäre ordentlich Musik drin. Bis zum Jahr 2050 würde dann bei diesen Zahlen die Photovoltaik weltweit 60-70% des gesamten Strombedarfs decken. Und da wir ja auch noch andere erneuerbare Energien wie die Windkraft oder die Wasserkraft haben, brauchen wir vermutlich auch nicht mehr.
Meinst du, dass das ganze Wachstum in China stattfinden wird? Werden dann alle Module aus China kommen?
Ja, ich denke schon, dass China weiterhin den Markt ganz krass dominieren wird. Aber ich denke, wie bei der Pkw-Produktion werden wir auch Fabriken bei Solarmodulen rund um den Globus sehen. Bei den niedrigen Modulpreisen spielen nämlich auch der Transport und die Wechselkurse dann immer eine größere Rolle. Die Frage ist am Ende dann nur, ob die Fabriken in Europa oder in Deutschland von deutschen Firmen oder von Chinesen betrieben werden. In Deutschland bauen wir ja auch schon E-Autos von amerikanischen Unternehmen, weil wir da auch bei der Entwicklung ein wenig geschlafen haben. Ich glaube, dass es aber bei der Photovoltaik auch immer wieder Zeitfenster für innovative Unternehmen geben wird, wieder neu einzusteigen.
Okay, also wenn wir Fabriken und damit Jobs in Deutschland haben, ist das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, wenn diese nicht deutschen Unternehmen gehören. Aber die Gewinne fließen dann ins Ausland. Früher oder später werden wir dann auch Abstriche bei unserem Wohlstand machen müssen. Dann ist es doch eine gute Nachricht, wenn es Chancen gibt, auch später noch einzusteigen. Aber wie kommst du da drauf?
Naja, ich meine, gute Solarmodule, die erreichen heute Wirkungsgrade von rund 25%. Das ist schon super. Aber theoretisch sind auch 50% oder mehr möglich. Nur halt mit ganz anderen Solarzelltechnologien. Das heißt, da ist noch richtig viel Musik drin.
Erläutere das mal ganz kurz, ohne jetzt bitte eine Solarzellenvorlesung zu machen.
Okay, also die Standard-Solarzelle, die heute verwendet wird, die besteht aus Silizium. Die Silizium-Solarzelle kann aber nur einen bestimmten Teil der Solarstrahlung von der Sonne nutzen. Deswegen ist der Wirkungsgrad begrenzt, theoretisch auf etwa 30%. In der Praxis wird man den nie erreichen, also da liegt das Limit sogar noch niedriger. Auf der Silizium-Solarzelle kann man nun eine hauchdünne mineralische Solarzelle aus Perovskit auftragen, also praktisch eine zweite Solarzelle. Und dieses Perovskit, das nutzt dann einen anderen Teil der Solarstrahlung. Das Tandem aus beiden Materialien ergänzt sich und erreicht in der Kombination viel, viel höhere Wirkungsgrade.
Das klingt zwar total spannend, aber auch aufwendiger. Neue Technologien sind immer interessant, aber am Ende bringen sie nur etwas, wenn mit ihnen auch Kosten sinken und andere Vorteile verbunden sind.
Naja, die Hoffnung ist wirklich, dass Perovskit-Tandem-Solarzellen nicht wirklich teurer sind als herkömmliche Silizium-Solarzellen. Aber selbst wenn die Tandemzellen ein Tick teurer sind, ist das nicht schlimm. Denn der hohe Wirkungsgrad, der sorgt an anderer Stelle für Kostensenkungen. Je höher der Wirkungsgrad eines Solarmoduls ist, desto weniger Modulfläche brauchst du. Und das spart dann Kosten bei der Montage, dem Montagematerial oder den Kabeln.
Du bist also fest davon überzeugt, dass die Kosten bei der Photovoltaik auch weiterhin sinken?
Ja klar, was denn sonst?
Das sind schlechte Aussichten für fossile Kraftwerke oder Kernkraftwerke, die heute bei den Kosten schon lange nicht mehr mit der Photovoltaik mithalten können. Deren Hauptargument ist aber die Unzuverlässigkeit von Photovoltaik. Wenn die Sonne nicht scheint, liefert sie halt auch keinen Strom.
Naja, ich meine, die Hälfte der Länder weltweit hat überhaupt gar keinen richtigen Winter. Da ist die Stromversorgung total simpel. Eine Photovoltaikanlage für den Tag, eine Batterie dazu, da wird dann vom Tag was in die Nacht gespeichert, fertig. Und das Spannende dabei ist, der Markt für Batterien und die Kosten für die Batterien, die entwickeln sich ähnlich dynamisch wie die der Photovoltaik.
Das klingt gut und du siehst also auch das Speicherproblem weitgehend gelöst. In Deutschland wird es sicher ein wenig komplizierter wie in den Sonnenregionen der Erde. Aber auch hier gibt es mit der Ergänzung durch die Windkraft und Zwischenspeicherung über Wasserstoff Lösungen für die sichere Energieversorgung. Die Lösungen sind also da. Die Frage ist nur, schaffen wir es, das ausreichend schnell umzusetzen, um noch die schlimmsten Klimafolgen aufhalten zu können?
Puh, na, ich denke, die Chance steht 50-50. Ich meine, das Wachstum der Photovoltaik, das ist wirklich brutal. Also sie kann bis 2050 zusammen mit der Windkraft und der Wasserkraft problemlos die gesamte weltweite Energieversorgung abdecken. Auf der anderen Seite haben wir aber gewichtige Bremser. Da haben wir auf der einen Seite erstmal die konservative Energiewelt, die weiterhin Geschäft machen wollen. Und dann haben wir natürlich auch noch politische PopulistInnen aus dem rechtsextremen Spektrum. Für die ist die Photovoltaik grünes Teufelszeug. Wenn die Photovoltaik dann mal an einigen Stellen wieder verboten wird, was wir schon in einigen Ländern, in einigen Bereichen hatten, oder wenn der Ausbau halt blockiert wird, dann verlieren wir wertvolle Zeit und dann wird das nicht klappen.
Zeit, die wir nicht mehr haben. Darum sollten wir jetzt alle nach besten Kräften den Solarboom unterstützen.
Genau. Baut euch Solaranlagen, egal wo, ob auf dem Dach, dem Balkon oder auf der grünen Wiese.
Und sorgt dafür, dass PopulistInnen und rechtsextreme Kräfte in Deutschland nicht immer mehr Einfluss bekommen. Stellt euch ihnen wirksam entgegen und entlarvt deren Desinformation. Unterstützt alle, die sich mit guten Argumenten und echten Fakten für die schnelle Energiewende und echten Klimaschutz einsetzen.
Gebt uns ein Like und auch allen anderen, die gute Aufklärungsarbeit machen und wehrt euch argumentativ gegen Falschinformationen im Netz. Und ganz wichtig, meldet diese auch bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk. Und abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube.
Dann verpasst ihr auch keine Folge, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss auch von mir.